Herzlich willkommen. Ich bewundere euch. Wow. Also, dass ihr da seid. Bei diesem wunderbaren Sommertag. Ihr werdet sehen, wir werden den Sommertag genießen. Nichts wird uns auskommen. Neruba hat sehr wahr und weise gesprochen vor dem Musik.
Hallo. ja, genießt, es ist Juli und das ist nur jetzt. Das ist eigentlich ein Lebensmotto. Nicht, also in Abwandlung dann, je nachdem, ob Mai ist oder Juli oder September. Das jetzt. Alles, was möglich ist für uns Menschen, nach innen und nach außen, ist immer nur jetzt möglich. Wir können ganz, ganz viel nachdenken und ganz viel Zeit verbringen mit, was man alles noch könnte, was man alles noch wollte, an Projekte und Pläne, wo man eh nicht weiß, ob dann nicht alles anders ist. Und was geschieht? Man verpasst dabei genau die eine kleine Möglichkeit jetzt. Genauso kann man ganz viel Zeit verbringen mit Vergangenheit. Das ist manchmal nötig in einem gewissen Maße, aber wir können auch sehr viel und zu viel Energie, Zeit, Lebenskraft, Aufmerksamkeit in Vergangenes stecken, und es ändert sich dennoch garantiert nicht die Vergangenheit, und wir verpassen dabei die Möglichkeit jetzt und erschaffen uns eine neue Vergangenheit für die Zukunft, die dann wieder traurig und zu bedenken ist. Also jetzt immer. Jetzt, was nicht heißt, dass man gar nicht nachdenken könnte oder gar nicht planen könnte oder gar nicht Dinge bedenken oder kontemplieren könnte, aber oben drüber und rundherum und die ganze Zeit sollte die Gegenwärtigkeit sein. Also wenn ihr nachdenkt über Zukunft oder Vergangenheit, ist ganz, ganz wichtig, euch davor, danach und währenddessen immer wieder bewusst zu machen, wo ihr seid, wer ihr seid, dass ihr atmet, wie das Wetter ist und so weiter. Die Präsenz. Du erinnerst dich, ich neige zu ausholenden Gesten, das ist mein jüdischer Großvater. Ah. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder mal ein Video kriegen hier von Devaseto, der das immer sehr, sehr liebevoll macht. Und begrüße ganz ausdrücklich alle die, die jetzt noch gar nicht da sind. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel dafür. Ich denke jetzt an die Menschen, die vielleicht in ein paar Wochen dann auf Jetzt.tv sich das angucken. Ich bleibe aber trotzdem und zugleich und mit meiner Achtsamkeit hier und jetzt. Ja? Das geht. Und das ist etwas, was man tatsächlich üben kann. Auch da ist kein Entweder-Oder. Ja? So, wie kann man das üben? Wir haben es jetzt dieses Jahr immer wieder geübt mit Hilfe des Atems, weil nicht mein Versuch, sondern der Versuch vom Buddha Shakyamuni seit 2.500 Jahren und in sehr gut dokumentierter, belegter Versuch ist, eine Verknüpfung zu schaffen. Buddha Shakyamuni vor 2.500 Jahren wusste nichts von Neurophysiologie. Und er wusste ja gar nicht, was da drinnen ist. Autopsien und sowas waren noch ziemlich unbekannt zu der Zeit. Geschweige denn ein EEG oder Kernspinnen, wo man sieht, in welcher Region es gerade feuert. Aber durch Erfahrungsberichte belegt und jetzt in unserer Zeit auch durch moderne Untersuchungsmethoden belegt ist, dass es möglich ist, sich zu trainieren in Richtung auf mehr Glück, in Richtung auf mehr Präsenz, in Richtung auf mehr Zugewandtheit oder Mitgefühl. Und wir können dazu verschiedene Werkzeuge benutzen. Es gibt einen riesengroßen Werkzeugkoffer. Eines dieser Werkzeuge ist die Verbindung von Achtsamkeit und Atem. Der Atem ist sowieso immer da, solange wir leben. Das heißt, es ist ein Instrument, das uns in jeder Situation und überall zu jeder Zeit zur Verfügung steht, solange wir es brauchen, weil wir leben. Wenn wir ein bisschen üben, Atem und Achtsamkeit zu verbinden, dann bilden sich neue Nervenverbindungen im Hirn, die dazu führen, dass wir dann immer kürzere Zeit brauchen, 2 Atemzüge, einen Atemzug, bin da. Das ist das Geniale dran. Es braucht dafür keinerlei Instrumente, wir brauchen dafür gar nichts. So. Und wir können mit der Achtsamkeitsmeditation alles verbinden. Zum Beispiel, was ich jetzt gerne machen würde, auch wenn ganz viele hier sind, die vielleicht noch gar nicht so genau wissen, wovon ich rede oder es noch nicht so geübt haben, machen wir jetzt gleich mal eine Kür. Weil ich mir gedacht habe, gerade eben beim Singen, wir sind ja das erste Mal hier in einem neuen Raum. Und dieser Raum befindet sich in einer sehr segensreichen Einrichtung, die nennt sich Alten-Service-Zentrum. Gibt es in München in jedem Stadtviertel unter unterschiedlicher Trägerschaft und die machen richtig gute Sachen. Also da gibt es Mittagessen, man kann sich treffen, die Leute kommen zum Kartenspulen, habe ich gesehen, und sie machen alle möglichen Unternehmungen und kümmern sich auch Hausbesuche und so weiter. Und es kommen hier viele Menschen her, die alt sind, denen es vielleicht nicht so gut mehr geht. Oder die auch einsam sind, weil die Frau gestorben ist oder der Mann gestorben ist und die Kinder sind weit weg. Und die Leiterin hier ist eine ganz entzückende, ganz wunderbare Frau. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt schon mal hier sind, sollten wir eigentlich gleich zu Anfang unsere guten Wünsche und durchaus auch unseren Segen, unser aller Segen hier reingeben. Weil das ist auch etwas, was wir uns manchmal gar nicht trauen, aber wir dürfen segnen. Mütter machen das ganz selbstverständlich oft, oder? Ja. aber das dürfen wir alle. Und jetzt fände ich schön, wenn wir ist ja so, der Segen geht ja auch immer hin und her. Also ich segne und es kommt Segen zurück. Und wir wünschen uns hier wohl bedacht und behütet und zu Hause zu sein für die nächste Zeit in München. Und wir wünschen uns, dass den Menschen hier gut geht und dass immer genug Geld da ist für die Projekte, die sie haben und so weiter. Einverstanden? Dann machen wir jetzt einfach, wir haben ja gestern Abend ganz kurz nur ausprobiert und damit fange ich jetzt nochmal an. Wer sich schwer tut mit dem Atmen, ich weiß, es kommt manchmal vor, der lässt das Atmen einfach weg, aber für die meisten ist es hilfreich. Gut. Damit wir hierher wirklich kommen, machen wir erst nochmal die vier Übungen von gestern Abend, Atem und Körper. Nochmal wichtig dabei ist nur, dass man den Atem nicht verändert, er muss nicht besonders tief sein oder an einer bestimmten Stelle, er darf hechelnd sein oder asthmatisch, ganz egal. Nix, man muss nichts ändern. Und das zweite ist, die Sätze, die ich euch sage, sind Kochrezepte. Keine Mantren. Man wiederholt das nicht im Kopf, sondern man tut's einfach. Wie wenn im Kochrezept drinnen steht, jetzt bitte zwei Eier aufschlagen und dann Mehl zugeben. Dann schlägt man Eier auf, gibt Mehl zu. Und sagt sich nicht vor, ich schlage jetzt Eier, ich schlage jetzt Eier, ich schlage jetzt Eier. Okay? Das sind eigentlich die einzigen beiden Sachen, die, an die man denken oder die man wissen muss. Okay. Und wir machen das für den Körper und dann anschließend ein paar Atemzüge für den Segen. Da wird mir dann schon auch ein Satz einfallen. Okay. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Einatmend verfolge ich mein Einatmen von Anfang bis Ende. Ausatmend verfolge ich mein Ausatmen von Anfang bis Ende. Einatmend spüre ich meinen Körper. Ausatmend spüre ich meinen Körper. Einatmend beruhige ich meinen Körper. Ausatmend beruhige ich meinen Körper. Einatmend wünsche ich Segen für mich und uns und alle Besucher dieses Hauses. Ausatmend wünsche ich Segen für mich, für uns und für alle Besucher und Mitarbeiter dieses Hauses. Ich habe gestern vergessen, hat mich dann hinterher jemand gefragt, was denn da für Sachen rumstehen und Stofftiere und so. Das hier ist der Segenstisch und da könnt ihr alles hintun, was euch wichtig ist in eurem Leben, was euch erinnert an die grundlegende Gutheit, an die Freudigkeit ohne Grund, an die Wahrheit, an die Liebe. Und wo ihr denkt, es braucht mal Aufladen, Segen und so. Und es ist dann immer eine kunterbunte Mischung. Wir haben hier Socken, heilige Dinge, so Mantra-Zählapparate, Buddha, ein Schröpfkopf, Stofftiere, ein paar Fotos. Hat sicher alles seinen Sinn. So. Nur das Wichtigste, spätestens morgen Nachmittag nicht vergessen, wieder mitnehmen. Ja. Das war jetzt ganz kurz, dass wir uns vergegenwärtigt haben. Und das ist, wie soll ich sagen, nach neueren Erkenntnissen vollkommen ausreichend. Es scheint so zu sein, und das kommt unserem Leben sehr entgegen, wie es nun mal ist mit Arbeit und Familie und Wegen und so weiter. Es scheint sehr sinnvoll zu sein, häufiger kurz sich zu erinnern. Erinnern. Weil festgestellt wurde, und das finde ich eine der besten Nachrichten in letzter Zeit, dass wenn wir einen neuen Gedanken denken oder eine andere Haltung einnehmen innerlich, nach 30 Sekunden bereits fangen die Nervenzellen im Hirn an, nach neuen Synapsen zu suchen und neue Aussprossungen zu bilden. Nach 30 Sekunden. Das ist dann natürlich nicht stabil. Es braucht immer wieder Wiederholung. Aber es fängt bereits nach 30 Sekunden an. Ist das nicht genial? Das heißt, wenn es uns gelingt, zum Beispiel 50 Mal am Tag 30 Sekunden wirklich ganz bewusst präsent zu sein, achtsam, da, freudig, dann ändert sich ganz schnell ganz viel. Das heißt, wir können gar nicht mehr sagen, dass unser modernes westliches Leben irgendwie der Spiritualität entgegenstehen würde. Es gibt keinen Grund. Das ist doch wunderbar. Das heißt nicht, dass es nicht auch sinnvoll ist, mal eine halbe Stunde zu sitzen, Stunde zu sitzen, in Retreat zu gehen und so weiter. Aber es ist tatsächlich möglich, den Faden der Achtsamkeit in mehr und mehr durchgängig sein zu lassen im ganzen Leben. Ist vielleicht irgendjemand hier, der das bezeugen könnte, außer mir? Renato, Emani, Kavot, Suboni, Ulrike, langsam trauen sich, Eschwari, Christa, Mauna. Und noch ein paar, die sich jetzt gerade nicht trauen, die Hand zu heben. Ja, es geht. Wirklich. So. Fragen von eurer Seite, Berichte, Klagen, Hallelujas oder sonst was? Eins, zwei. Mit Mikro bitte. Und nochmal, wenn ihr nichts sagt, dann gehen wir davon aus, dass ihr einverstanden seid, mit Ton auf dem Video zu sein.
Ich habe eine Frage zu dem Thema Freude. Das also teilweise so ich erlebe, meine Stimmungen auch unterschiedlich sind. Dass also die Freude dann vielleicht, oder es gerade einfach anders ist, so.
Ja. Die Freude, die ich meine oder auf die ich versuche hinzuweisen, ist nicht diese Yippie-Yay-Freude, heute gehen wir baden. Die ist ja manchmal da, manchmal nicht, weil ja nicht immer das Wetter so ist, dass man baden kann oder man hat was anderes vor. Ach, wir waren in Triest kürzlich einen Tag und da ist eine wunderbare Kathedrale, wie das so üblich ist in Italien. Und justament, ja, das war letzten Sonntag, justament war gerade Gottesdienst und da war ein sehr charismatischer, finde ich, Priester und ich kann ja ein klein wenig Italienisch. Und ich habe mitgekriegt in der Predigt, hat er gesagt, es ist unsere Bestimmung, glücklich zu sein. Hat er gesagt, es ist unsere Bestimmung, glücklich zu sein. Und zwar nicht, weil es jetzt ein Gelato gibt oder sondern es ist unsere Bestimmung, immer glücklich zu sein. Auch nicht, es ist nicht unsere Bestimmung, irgendwann glücklich zu sein, sondern es ist unsere Bestimmung, jetzt glücklich zu sein. So, das hat mich natürlich sehr gefreut. Dann hat er noch irgendwas von Amore und ganz wunderbar. Ist tatsächlich unsere Bestimmung. La nostra destinazione, genau, hat er gesagt. La nostra destinazione è essere felice. Für die italienischen Zuhörer. Sind sogar ein paar im Raum. wow. So. Unabhängig davon, dass das tatsächlich unsere Bestimmung ist und unsere Natur. Es ist sowohl unsere Bestimmung, das heißt, wo wir, als auch sowieso unsere Natur, unsere tiefste Natur. Dennoch und zugleich wiederum gibt es wechselnde Bedingungen. Auch natürlich wechselnde Stimmungen. Diese wechselnden Stimmungen gehören in die Abteilung relative Wirklichkeit. Die kommen und gehen, wie Wellen. Das Glück und die Freudigkeit, von der ich da spreche und die sicher auch dieser Pfarrer gemeint hat, gehört in die Abteilung absolute Wirklichkeit. Da ist kein Kommen und Gehen, nicht wirklich. Und es hängt nicht ab von der Anwesenheit von Eiscreme. Verstehst du?
Also so eine Ahnung vielleicht, dass ich davon, ja, dass ich vielleicht so eine Ahnung habe. Also dann ist es so, wenn ich jetzt also atme, Ja. Ich hatte mich eben gefragt, okay, was ist jetzt, also von dieser Übung her, ich also mit der Achtsamkeit in Verbindung gehe, bedeutet jetzt Achtsamkeit, dass ich die Freude empfinde? Und oder ist es auch diese Seite, dass es gerade so ist, wie es ist?
Naja, dieses Set an Übungen geht ja dann eigentlich weiter. Die nächsten vier sind dann für das Gefühl und davon sprichst du gerade. Du sprichst von Empfindung, wie du dich gerade fühlst. Und da ist die erste, heißt, geht es um die Freude. Einatmend empfinde ich Freude, ausatmend empfinde ich Freude. Dann kommt einatmend, bin ich glücklich, ausatmend, bin ich glücklich. Und dann erst kommt einatmend, empfinde ich mein schmerzliches Gefühl, wenn eins da ist. Ausatmend, empfinde ich mein schmerzliches Gefühl. Und dann kommt wieder einatmend, beruhige ich mein Gefühl. Ausatmend, beruhige ich mein Gefühl. Das heißt auch da. Erst ist angesprochen die Basis, die freudige Basis, auf der wir tatsächlich stehen können und der wir uns zuwenden können, weil sie ist vorhanden. Es fehlt nicht dran, es fehlt höchstens an unserer Wahrnehmung, an unserer Zuwendung dahin. Und von da aus, wenn man dann stehen kann, emotional sozusagen oder in unserem Fühlen und Empfinden stehen kann, in der Freudigkeit, dann können wir von da aus wirklich alles, was vielleicht störend ist, schmerzhaft ist, traurig ist, ärgerlich ist, empfinden, umarmen und beruhigen. Und das ist mir auch ganz wichtig und nicht, weil es jetzt in dieser Übungsfolge steht, sondern überhaupt, weil es auch mein Erfahren ist, erst die Freude, dann kümmern wir uns um, was nötig ist. Weil ich sonst haben wir nicht die Kapazität. Und aber viele Menschen denken, sie müssten erst sich um alles Mögliche kümmern und um den Schmerz, um die Trauer, und dann könnten sie vielleicht freudig sein, aber das funktioniert nicht wirklich oder nicht oft. Verstehst du, was ich kommst?
Also ich glaube so, ich komme einigermaßen so mit. An dem Punkt, wo ich also noch etwas hänge, ist, dass ich also, wenn jetzt ein Schmerz da ist und diesen Schmerz also so nicht zulasse, also so in diesem Sinne, okay, ich will jetzt nicht den Schmerz, ich will jetzt die Freude. Dann.
Stopp, Missverständnis. Wir befinden uns hier nicht auf der Ebene von entweder oder, sondern die Freudigkeit, die ja die Natur des Heiligen Geistes ist, oder von Shambhogakaya, tibetisch, die ist größer. Sich dieser Freude zuzuwenden und ja, die ist da, heißt nicht, dass du Schmerz wegdrückst, sondern ganz im Gegenteil heißt, dass du dich befähigst, ermächtigst, bereit machst, dem, was zu begegnen ist an Schmerz, wirklich und in der Tiefe zu begegnen. Und wenn ich frech bin, könnte ich auch sagen, warum macht sich niemand darum Sorgen, dass Freude unterdrückt wird? Natürliche, einfache Freude des Seins, die eigentlich immer da ist, wird so oft weggedrückt. Nein, es hat gar nichts mit Wegdrücken oder Wegschieben zu tun. Und wenn du damit experimentieren möchtest, wovon ich ausgehe, kannst du am Anfang jede Art von Hilfsbrücke benutzen, um die Freudigkeit, um dich ihr zu nähern, dich dafür zu öffnen.
Ja.
Lass erstmal sickern, oder ist jetzt noch irgendwas, was akut ist, gerade für dich?
Ich glaube, jetzt gerade ist gut so.
Ich glaube auch, ja. Gut. Bitte schön.
Du hast meine Frage fast schon beantwortet jetzt.
Dann kümmern wir uns jetzt um den Rest.
Und der Rest, der noch offen ist, die, wenn du an die tiefe Freude kommst oder zum Sein, die Freude wirkt sich auch körperlich aus. Ja, also ich habe es gestern so herausgehört, du hast gesagt, irgendwie manchmal hast du Empfindungen.
Das war etwas anderes. Das war im Kontext von, da habe ich gesprochen, wenn man versucht, was ich einfach gerne mache, macht mir Spaß. Wenn man versucht, Gedanken zu denken, die kaum denkbar sind. Also die Größe des Universums sich vorzustellen zum Beispiel. Dann, wenn ich den Auftrag gebe, da an den Geist, versucht er die Größe, die Unendlichkeit vorzustellen. Diese vielen Galaxien und wie sie wirbeln und alle gleichzeitig. Dann, mein Geist ist recht brav und recht gut erzogen soweit, dann bemüht er sich darum. Und es funktioniert natürlich nicht, weil es nicht geht. Und das erzeugt dann so ein komisches Kribbeln unter der Schädeldecke. Da hat sich davon gesprochen.
Also jetzt zurück zu dem Gefühl vom Sein oder Freunde. Wenn sich das jetzt im Körper manifestiert als Ereignis im Körper, ist das in Ordnung? Oder
ja. Ja, da, also die Freudigkeit ist uns allen gleich. Die ist unsere Basis und unsere Bestimmung zugleich. Wie sie sich dann äußert in Empfindung oder in Gedanke oder so, das ist vollkommen verschieden. Deshalb, wenn ich dir jetzt sage, wie sich das manchmal bei mir anfühlt, könnte das eher hinderlich sein, weil du dann danach suchst und bei dir äußert sich's aber vielleicht in einem Jucken im rechten Nasenflügel. so.
Eine Frage beantwortet. Danke.
Wunderbar. Das ist auch wichtig, wenn man Berichte liest oder so. Also es gibt dieses, was uns allen gleich ist oder was universell ist, aber die Ausprägung und der Ausdruck in uns ist höchst individuell dann. Und wenn man das vermischt, dann sucht man immer nach was, was nie kommen wird, weil es nicht der eigenen individuellen Ausdrucksform entspricht. Daher. Danke.
Mein Empfinden ist so die Basis von dieser Natur der Freude, von der du sprichst, eigentlich für mich die grundlegende, wenn ich das Gefühl der grundlegenden Gutheit habe, dann ist das für mich, und das ist für mich die Basis. Wenn das nicht, wenn ich das nicht spüre oder das nicht wahrnehme oder nicht, das nicht da ist für mich aus irgendwelchen Gründen, ist ja immer da, dann ist mir Freude auch weg. Aber wenn das da ist, dann kann ich das, dann ist das andere auch spürbar, wie man das immer bezeichnet.
Die gehören ganz fest zusammen.
Ja. Weil du ja gestern Abend nochmal von der grundlegenden Gutheit gesprochen hast.
Für manche ist es vielleicht aber auch da umgekehrt. Also wenn sie die Freudigkeit, diese bedingungslose Freudigkeit erfahren können, dann erfahren sie auch die grundlegende Gutheit. Also sie gehören einfach zusammen.
Okay.
Ja, es ist dieselbe Ebene von Realität. Ich habe jetzt ein paar Mal heute schon gesprochen von Dimensionen oder der Realität. Einmal habe ich gesagt, das gehört in die Abteilung absolute Wirklichkeit, das in die Abteilung relative Wirklichkeit. Das ist wichtig und das hat mit dem Herzsutra auch zu tun, also ganz viel inhaltlich. Im Herzsutra geht es um diese Dimensionen von Wirklichkeit. Jetzt ist es so, dass ganz eindeutig beide Dimensionen der Wirklichkeit, die absolute und die relative, sind beide wirklich. Das müsst ihr euch erstmal zu Gemüte führen. Also sowohl diese Unendlichkeit der Freudigkeit und Gutheit, der Raumhaftigkeit, der Klarheit, der Wahrheit, der Stille, absolute Dimension ist, wirklich. Aber auch alles, was davon durchzogen ist oder darin geborgen ist oder wie auch immer man es formulieren möchte, die Formen, die Gefühle, die Gedanken, die Handlungen, die Bewusstseinszustände, ist auch wirklich, genauso wirklich. Es ist kein Unterschied im Grad der Wirklichkeit. Deshalb heißt es, Form ist Leerheit und Leerheit ist Form. Weder ist Form verschieden von Leerheit, noch Leerheit verschieden von Form im Herzsutra. Dieselbe Würde auch, dieselbe die Würde, Wirklichkeit, Wahrheit, es ist da. Nur folgen diese zwei Dimensionen ein klein wenig unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten. Die Dimension der relativen Wirklichkeit, unsere Gefühle, unsere Körper, unsere Gedanken und so weiter, auch unsere spirituellen Erfahrungen und Zustände haben einen Anfang, haben ein Ende, wechseln, verändern sich, sind zusammengesetzt, sind abhängig. Das sind immer die wichtigsten. Und bestehen nicht aus sich selbst. Das finde ich ja auch verblüffend. Bei Dingen wie ein Stück Stoff ist uns das ja noch leicht einsichtig. Also dieses hier, was sich so schön als Teppich darstellt, ist ja in Wirklichkeit ein Schaf. Also besteht aus Schaf und besteht aus ein bisschen Schnecke. Das Rot, nehme ich mal an, dürfte ein bisschen Schnecke drinnen sein. Ein bisschen Pflanzen in den Grüntönen. Und woraus besteht Schaf? Schaf besteht aus Knochen und Eingeweiden und so weiter. Schaf besteht aus allem, was es gefressen hat. Schaf besteht aus Gras. Also besteht dieser Teppich hier aus Gras. Dafür. Woraus besteht Gras? Gras besteht aus Sonnenenergie, Wasser, Wind, Regen. Also besteht der Teppich aus Wasser, Wind, Regen, Sonne. Woraus besteht Sonne? Oh, es ist ein riesen Atomreaktor. Ah, mein Teppich ist ein Atomkraftwerk. So und so weiter. Versteht ihr? Und gut, das ist leicht nachzuvollziehen, oder? Warum dieser Teppich ein Atomkraftwerk ist. Ich könnte das auch anders, dann komme ich woanders an, aber ist völlig egal, weil der Teppich besteht aus allem. Nur nicht aus Teppich. Und dennoch ist es ein Teppich. Ganz eindeutig. Teppich. Besteht aber nicht aus Teppich. Und das ist das Ding, wo dann manche sagen, ah, dann gibt's es ja gar nicht. Nein, 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 nein. Er ist da. Nur ein bisschen anders, als man oberflächlich denkt. So. Klar, soweit? Fragen? Zum Teppich? Nee. Gut. Also eigentlich ist der vegan, weil er besteht aus Gras. Ah, kleinen Umweg gemacht. ja, der Teppich. Schwieriger, ein bisschen schwieriger, es sich zu vergegenwärtigen, vor allem im Leben, ist, was unsere Gedanken zum Beispiel angeht oder unsere Gefühle angeht. Sich klar zu machen, sie sind frei von Eigenständigkeit, sie sind frei von Homogenität, also durchgängig das Gleiche. Also ich bin jetzt mitten im Herzsutra, der Text kommt nach. Also wenn wir zum Beispiel traurig sind, dann denken wir ja eigentlich oder scheinen zu empfinden, das ist genau diese Traurigkeit und die ist so und die ist wichtig und natürlich und die ist besteht aus Traurigkeit. Traurigkeit besteht aus Traurigkeit. Dem ist nicht so. Traurigkeit besteht aus kleineren Teilen, die ganz was anderes sind. Zum Beispiel eine Erinnerung, diesen Gedanke, irgendetwas, was geschehen ist, also eine Handlung. Gefühlsmuster, die wir irgendwo her haben. Irgendwas Angewehtes. Aus allem Möglichen kann Traurigkeit bestehen, wenn wir genau gucken. Aber nie durch und durch aus sich selber. Auch unsere Gedanken, selbst wenn wir ein Genie sein sollten, wie Einstein, sagen wir mal, als er das erste Mal diesen genialen Gedanken hatte, E gleich mc Quadrat, also so denken diese Menschen, war das trotzdem nicht durch und durch dieser Gedanke und er war nicht unabhängig von allem anderen, sondern hat sich gebildet durch Einflüsse, durch Dinge, die er gelernt hat, durch Dinge, die er beobachtet hat, durch Dinge, die er Jahre vorher gerechnet hat. Er steht nicht alleine und er besteht physiologisch aus Plus-Minus-Impulsen. Selbst diese Genialität von E gleich mc Quadrat entstand, weil die Nerven in Einsteins Hirn gemorst haben. Versteht ihr? So, das eine ist dann das Verstehen, und da fangen wir gerade so wieder an. Für die einen ist Wiederholung, für die anderen ist neu. Das andere ist dann, und da wird spannend, ist die Anwendung. Also wenn du das jetzt auf deinen Schmerz zum Beispiel anwendest oder auf was auch immer ist, ich auf das Jucken, was ist dieses Jucken? Es ist eine Histaminausschüttung, die vollkommen abhängig ist von dem Vorhandensein von Stechmücken und so weiter. Und eigenartigerweise ändert bereits der Gedanke das Empfinden ein wenig. Woran man sieht, dass auch das Empfinden abhängig ist. Und da bewegen wir uns, das ist die Dimension von relativer Wirklichkeit. Oder von Skandhas, sagen die Buddhisten. Ein Mikrofon bitte für Bodhisattva. Da ist es.
Das ist genau der Punkt, wo es irgendwie seit Monaten hakt und ich nicht weiterkomme.
Na, vielleicht schaffen wir es jetzt.
Ich merke, Freude hat eine Stabilität und eine Durchgängigkeit, was irgendwie das ist, was mich durch die letzten Monate durchgetragen hat. Gleichzeitig ist aber, die Angst wird immer, immer mehr. Und zwar nicht die Angst in Gedanken oder so, sondern einfach die Angst im Körper. Ich merke, ich steige in mein Auto und ich habe Angst. Ich gehe in die Arbeit und ich habe Angst. Also seit es mit diesem Übergriff von dem Kollegen war und mir dieser Mann vors Auto gelaufen ist, ich merke, die Angst wird gerade immer mehr. Und ich mache es trotzdem, wo ich merke, da ist die Freude einfach eine große Hilfe. Aber ich bin inzwischen so erschöpft und so, also mein Körper ist einfach so und ich weiß nicht mehr, wie ich ihn beruhigt kriege.
Was hast du denn unternommen?
Ich habe die Situationen im Außen jeweils gut geregelt gekriegt und das ist alles in Ordnung, aber im Innen hat sich wie irgendwas.
Und hast du dir da mal eine Hilfe gesucht für dieses Traumatische?
Nee, ich habe das ja früher schon mal probiert und habe gemerkt, dass ich mit den Methoden überhaupt nicht klargekommen bin, sondern mich das damals ja dann wirklich an den Punkt gebracht hat. Ja, es geht zu weit, aber ja, es ist so, okay, wo ich gemerkt habe, ich habe kein Vertrauen, den Schritt nochmal zu gehen, weil damals, ja.
Schade. Ist ja ein bisschen soll man sagen? Also, das Halleluja da drinnen, in dem, was du schilderst, ist, trotz all dem nimmst du die Freude wahr. Das heißt, ich habe hier eine tränenüberströmte Frau vor mir sitzen, der es eigentlich gar nicht so gut geht und die Angst hat und sagt, aber die Freude ist noch da. Stimmt das? Ist Halleluja. Das ist erstmal das Wichtigste.
Das ist das, was ich mir auch die ganze Zeit sage und ich merke, das stimmt und stimmt irgendwie nicht.
Ja, weil das andere trotzdem out ist. Das kann ich total verstehen. Wie soll ich sagen? Ich bin vor 2 Jahren eine Treppe runtergefahren und habe mich da geschürft und da... und dachte, packe ich schon eine Schürfwunde, was soll's? Das war auch im Ausland. Hab mich desinfiziert und sauber gemacht, Pflaster drauf. Hab mich ganz normal benommen, schien auch ganz gut zu sein. Dann aber, Gott sei Dank, erst hier wurde das auf einmal so fürchterlich und hat so weh getan, dass ich eines Tages meine Praxis mitten am Vormittag zugesperrt habe und zum nächstbesten Chirurgen gegangen bin, ein paar Häuser weiter. Der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie konnten Sie nur, Frau Kollegin, und hat das Ganze wieder aufgemacht und den ganzen Eiter rausgeschabt. Es war ganz fürchterlich. Ich musste 2-mal in der Woche dahin gehen, um dieses ganze Scheiß da rauszuholen. Konnte man auch nicht betäuben, weil entzündetes Gewebe kann es keine Lokalanästhesie machen. War eine nicht so schöne Erfahrung. Aber nachdem dann dieses Eiterzeug sauber war, nach 2-3 Wochen, dann ist es geheilt, wenn auch mit Narbe. Wenn man das Eiterzeug nicht rausgemacht hätte, hätte das eine Blutvergiftung gegeben. Verstehst du, was ich meine? Es war sehr unangenehm. Und trotzdem auch da, die Freudigkeit war noch da. Und auch natürlich die Funktion im Rest des Körpers, aber diese Stellen, die waren richtig krank. Richtig Dreck drin. Und in unserem Hirn, auch das, du weißt das natürlich und das ist allgemein gut auch inzwischen, wenn uns etwas Schlimmes widerfährt, nein, überhaupt, was auch immer uns widerfährt, kommt erstmal in einen Zwischenspeicher. Die nicht so wichtigen Sachen werden sowieso über Nacht spätestens wieder ausgeworfen. Die wichtigen Dinge merken wir uns. Wenn aber Gefühle dranhängen an einem Erfahren, die in dem Moment nicht erträglich sind oder nicht verarbeitbar sind, dann bleibt das in diesem Art Zwischenspeicher und wird nicht ordentlich abgelegt. Und das macht uns dann Probleme. So ähnlich wie Eiter in der Wunde. Und da prinzipiell kann man da wunderbarerweise, also das gehört zu den Dingen in der Psychotherapie, die ich ungemein schätze, kann man da was machen. Jetzt ist natürlich blöd, wenn du damit auch schlechte Erfahrungen hast, da komme ich jetzt nicht drüber. Aber, ja. Und ich hätte den Eiter in der Wunde nicht wegmeditieren können. Haben Chirurgen braucht. Ich hätte mich hinsetzen können, meditieren, und dann ist da der Raum, und in dem hat alles Platz, und auch die Wunde, auch der Schmerz, das ist immer noch Freudigkeit, aber vielleicht wäre ich gestorben. Was für mich dann vielleicht okay gewesen wäre, aber für euch nicht. Kannst du nachvollziehen, was ich versuche, dir zu sagen? Und es ist tatsächlich so, und das betrifft auch wieder, das ist richtig klasse für dich jetzt. Tatsache, dass die letztendliche Dimension immer unverändert ist, inklusive der grundlegenden Gutheit, der Raumhaftigkeit, der Freudigkeit, der Klarheit, der Stille, enthebt uns nicht der Notwendigkeit, das, was in der historischen Dimension zu tun ist, zu tun. Ihr erinnert euch, wir haben ja inzwischen ein Gedicht, was ich mir immer wünsche, dass meine Schüler auswendig können, das vom Padmasambhava. Und jetzt haben wir ja diesen noch ein zweites dazu bekommen. Also es sind bis jetzt zwei Sachen zum Auswendiglernen bei mir innerhalb 15 Jahren, ist machbar. Dieses kleine Gedicht und jetzt diesen wunderbaren Satz von Thich Nhat Hanh: Berührst du tief die historische Dimension, so findest du dich wieder in der letztendlichen Dimension. Berührst du die letztendliche Dimension, so hast du die historische Dimension nicht verlassen. Auch wieder Herzsutra. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Aber es ist sehr praktisch formuliert und sehr in der Gegenwart. Ja, Buddha ist gestorben an einem Darminfekt. Man ist sich nicht sicher, ob der ihm absichtlich zugefügt wurde oder es einfach passiert ist. Aber er war auch über 80, also für damalige Zeit steinalt. Aber auch ein Buddha ist nicht gefeit vor der historischen Dimension mit den Dingen, die die mit sich bringt. Den schönen und den nicht so schönen. Möchtest du noch was sagen, Bodhisattva? Nee. Okay. So. Das Herzsutra. Ich werde jetzt für das Retreat in Germerode und auch für das Retreat in der Bettenburg nach wie vor die Übersetzung nehmen, die ich sehr liebe, die Osho auch benutzt hat, und werde aber dazu nehmen eine neue Übersetzung von Thich Nhat Hanh, die mir an manchen Stellen noch richtiger oder exakter erscheint und wo er auch einen langen Kommentar geschrieben hat, warum er es wagt, die Übersetzung zu ändern. Er hat richtig eingegriffen, er hat auch gestrafft und gekürzt. Gut, aber ein Meister in seinem Alter, mit seiner Erfahrung, mit seinem Realisationsgrad darf das. Und ich folge ihm da gerne. Aber der Anfang, den lassen wir auf jeden Fall mal so, wie wir hatten, der ist so wunderbar. Und der heißt, Ehre sei der vollkommenen Weisheit, der Lieblichen, der Heiligen. Da ist ein bisschen wie, also wie wenn ich sage, erst die Freude, einatmend empfinde ich Freude, ausatmend empfinde ich Freude und dann erst um den Schmerz kümmern. So ist auch da, wir bringen uns erst in die richtige Haltung. In dem Fall in eine Haltung des Respekts, der Ehrerbietung gegenüber Prajna Paramita, der vollkommenen Weisheit. Prajna Paramita ist die Sanskrit-Wort für vollkommen, also nein, vollkommene Weisheit ist der Versuch, das Wort Prajna Paramita zu übersetzen, so rum. Prajna ist die Weisheit. Paramita heißt die, die hinüberführt. Also die Weisheit, die hinüberführt. Paramita heißt aber auch vollkommen. Paramita heißt auch Tugend. Könnte auch sagen, die Weisheit und Tugend. Oder? Aber es übersetzt die vollkommene Weisheit. Darüber hinaus ist außerdem, sagt man, Prajna Paramita ist die Mutter aller Buddhas. Also zum Beispiel die Maria ist eine Verkörperung vom Prajna Paramita. Ja, muss so sein, wenn Jesus ein erleuchteter Meister war. Alle leiblichen Mütter aller Buddhas, die je geboren wurden, sind Verkörperungen von Prajna Paramita. Egal, ob man die Mütter kennt oder die Mütter nicht kennt. Meine Mutter hat jetzt einen Straßennamen gekriegt. By the way, es gibt jetzt eine Miriam-David-Straße in der Nähe des O2-Hochhauses im Norden von München. Ja. Das ist wunderbar. Hab nicht ich veranlasst. Ist von selbst geschehen. Sie war Chemikerin, aber diese Ehrung wurde ihr zuteil aufgrund ihrer Tätigkeit im Widerstand bei der Weißen Rose. Und allem, was dann an Schrecklichem danach geschah. Ja. So, jetzt bin ich gerade ergriffen und habe den Faden verloren. Ehre sei der vollkommenen Weisheit, der Lieblichen. Merkt ihr, so geht es nämlich. Man verliert den Faden oder ist ein Moment, hat sich wegbewegt. Ah ja, richtig. Man kommt wieder zurück, entweder der Atem oder in dem Fall die Haltung der Ehrerbietung gegenüber der Weisheit. Der verkörperten Weisheit und der nicht verkörperten Weisheit, egal. Und ganz wichtig in diesem Einführungssatz ist mir das Wort lieblich. Die vollkommene Weisheit ist lieblich. Das heißt, wenn euch was ganz unlieblich entgegenkommt, ist es höchstwahrscheinlich nicht Prajna Paramita. Stimmt, sagt er. So. Und dann geht es weiter. Avalokiteshvara. Avalokiteshvara. D- Der heilige Herr und Bodhisattva zog auf der tiefsinnigen Bahn der transzendenten Weisheit dahin. Avalokiteshvara ist der Bodhisattva des Mitgefühls. Und in dieser ist ja immer ein bisschen eine Geschichte auch um so Sutras rum. Und in diesem Sutra nimmt man an, dass Avalokiteshvara ein Schüler vom Buddha war und jetzt da saß, selbst schon tief realisiert und er schwebt gerade so in der Weisheit dahin. Ob dem tatsächlich so war, das weiß man nicht. Das Herzsutra ist ein paar hundert Jahre nach Buddhas Tod erst geschrieben. Aber die Geschichte ist schön. Auf jeden Fall ist da dieser Bodhisattva des Mitgefühls. Er meditiert. Er ist sich vollkommen bewusst der Dimension der Raumhaftigkeit, der Unendlichkeit, der letztendlichen Wirklichkeit. Dann aber kommt herabschauend von der Höhe, sah er nichts als 5 Anhäufungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Avalokiteshvara in seiner Weisheit bleibt nicht absorbiert in der spirituellen Erfahrung oder in dem Genuss der transzendenten Weisheit, sondern er wendet sich sozusagen um und schaut wieder in die relative Dimension. Und das ist immens wichtig, weil sonst gerät man in das, was Chökyam Trungpa spirituellen Materialismus nennt, nämlich in eine Abgesondertheit in einer scheinbar heilen spirituellen Welt, wo man dann die Dimension der relativen Realität, der historischen Realität abspaltet. Das wäre wirklich unterdrückend. Kommt manchmal vor. Avalokiteshvara schaut aus der transzendenten Weisheit heraus auf die Welt, auf alles, was geschieht, auf die historische Dimension. Und da er aus der letztendlichen Weisheit herausblickt, kann er die relative Dimension der Formen, Gedanken, Gefühle und so weiter wirklich erkennen als das, was sie sind. Und er sieht, sagt er, nichts als 5 Anhäufungen. Diese 5 Anhäufungen haben wir euch aufgemalt, die sind da hinten. Das sind Formen, wie Stühle, Tische und so weiter, Sterne, Bewusstseinszustände, also Satoris oder Zustände von Verzweiflung, egal. Gefühle, Traurigkeit, Ärger, Wut, Freude, Entzücken und so weiter. Handlungen, alles was sich bewegt und Gedanken. Und ich frage dann immer wieder oder fordere dazu auf, ihr könnt gucken, in der Mittagpause zum Beispiel, ob er irgendetwas findet, was nicht zuordnenbar ist, diesen 5 Anhäufungen oder einer Mischung davon. Bis jetzt hat noch niemand was gefunden. Also alles, was uns begegnet, im Innen oder Außen, gehört zu diesen 5 Anhäufungen oder einer beliebigen Mischung von 1 bis 5 verschiedenen Anhäufungen. Das ist erstaunlich, ja? Und dann, das ist die erste Feststellung, die er trifft, wenn er auf die Welt schaut, aus der transzendenten Weisheit heraus. Die zweite Feststellung, die er trifft, ist, dass alles, was zu diesen fünf Anhäufungen gehört, frei ist von bestimmten Dingen. Das nennt er, und er sah, dass sie leer waren. Davon haben wir gestern schon mal ein bisschen gesprochen. Alle Sachen, die da dazugehören, sind frei von Beständigkeit. Leer an Beständigkeit. Sie beginnen, sie enden, sie wandeln sich. Alle diese Sachen sind frei von Autonomie. Nichts kann für sich alleine existieren, immer im Kontext und wechselseitiger Bezogenheit. Alle diese Phänomene sind frei von Homogenität, hat man heute schon. Bestehen immer aus was anderem als sich selbst. Und sie sind zusammengesetzt. Das sind einfach die Gesetzmäßigkeiten der relativen Realität und zugleich ist sie wirklich. Weil nichts gibt's nicht. Habe ich auch Physiker befragt, nirgendwo im Universum gibt es Vakuum. Es ist immer irgendwas drin. Und sei es irgendeine Welle, irgendein Partikel, irgendwas ist immer los. Es gibt kein natürliches Vakuum. Und das ist sehr wichtig, eigentlich schon durch falsche Übersetzungen und Übertragungen im 19. Jahrhundert, als die erste Buddhismuswelle nach Europa schwappte, noch vor Hesse, also Hesse Siddhartha und so, erinnert ihr euch vielleicht, aber es gab schon eine ganze Welle. Da ist das Wort Shunyata, Leerheit, falsch übermittelt worden und falsch übersetzt worden, sodass viele Menschen im Westen denken, es würde Vakuum oder Abwesenheit oder nichts, nichts bedeuten. Dem ist aber nicht so. Die Buddhisten erschrecken regelrecht, wenn die das mitkriegen, weil ihnen die andere Bedeutung so selbstverständlich ist, dass sie gar nicht verstehen, wie man dort drauf kommen kann. Kein Vakuum, keine Abwesenheit, sondern nur die Beschreibung von Naturgesetzen oder von Tatsachen, wie es einfach ist. Jetzt ist da nichts schwierig dran und gleichzeitig geht es mir so und vielen anderen auch, ist es eine sofortige Erleichterung. Jedes Mal, wenn man sich gerade in einer unangenehmen Situation zum Beispiel klar macht, ist nicht beständig. Oder sich klar macht, ist zusammengesetzt. Ist nicht durchgängig. Es besteht aus was anderem. Und letztlich aus Göttlichkeit. Kann überhaupt bestehen ohne alles andere. Ach, ist das gut. Und auf der anderen Seite dann, weil ja Avalokiteshvara wieder runterschaut, kommen dann vielleicht auch Handlungen raus, von denen du gestern Abend gesprochen hast, die durchaus sinnvoll sind. Oder zweifellos sinnvoll, wie Hannah Arendt sagt, die du dann für wichtig findest im Sinne dessen, was sich dir da als Wahrheit offenbart hat. So. Das war jetzt echt genug für heute Vormittag. Gibt es noch eine Frage dazu? Ich werde das alles nochmal wiederholen. Wie fühlt sich das an für euch zwei beide zum Beispiel? Richtig. Richtig, passt. Gut. Ja, schön. Lassen wir es gut sein.